Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Und mit einem Mann, der aus Stuttgart kommt, der seit langem in Berlin, genauer gesagt in Potsdam, lebt und der als Chef der UFA zahlreiche Fernsehfilme und Fernsehserien zu verantworten hatte. Guten Morgen und herzlich willkommen, Wolf Bauer.
Guten Morgen, Herr Heim. Vielen Dank für die Einladung.
Die ersten knapp 20 Jahre Ihres Lebens haben Sie in dieser schönen Stadt Stuttgart verbracht. Sentimentale Erinnerungen, wenn Sie jetzt mal wieder hier sind?
Ich bin gestern vom Flughafen hier in die Stadt gefahren und es tauchten lauter Erinnerungen auf an diese Zeit, in der ich hier gelebt habe. Und ich habe dann tatsächlich mir gedacht, was für eine schöne Zeit war das. Aha. Und was für eine spannende Stadt habe ich erlebt. Dann bin ich, wie man das so macht, in die nächstgrößere Stadt gegangen, nach München, um zu studieren. Habe aber immer noch eine Verbindung zu Stuttgart behalten.
Sie haben verwandtschaftliche Verbindung. Ihre Schwester, glaube ich, lebt in Stuttgart.
Ja, meine Familie lebte lange in Stuttgart-Schönberg, hinterm Fernsehturm. Aha. Da musste man das kleine Königsträßle durchfahren und dann war man zu Hause. Und nach dem Tod meiner Eltern blieb nur noch meine Schwester mit ihrer Familie hier und die werde ich heute Nachmittag auch sehen.
Und Sie haben die wunderbare Erinnerung an eine Zeit, da waren Sie 18 Jahre alt plus minus, als Sie Statist in der Stuttgarter Oper waren.
Ja, das war großartig. Da hat man mir irgendwie einen Zugang verschafft und ich konnte dann das gesamte Opernrepertoire einmal erleben aus der Statistenperspektive. Und leider bin ich dann gefeuert worden, weil ich bei einem Ballett Schwanensee Marcia Haidé mal scharf sehen wollte. Und das hat man dann beobachtet und sagte, ein Komparse darf keine Brille tragen. Und das war dann das Ende dieser Geschichte. Aber ich habe da trotzdem sehr viel mitgenommen.
Bedeutet diese künstlerische Karriere als Schauspieler beispielsweise, hat sich damit auch erledigt gehabt? Stattdessen sind Sie einen ganz anderen Weg gegangen, der so eindeutig, glaube ich, gar nicht war. Erst waren Sie im Journalismus, waren beim ZDF, haben für eine Sendung gearbeitet, die es schon lange nicht mehr gibt, Kennzeichen D.
Ja, das war ein politisches Magazin. Damals ging es um Ausgewogenheit. Das war eher auf der sozialdemokratischen Seite angesiedelt, während das ZDF-Magazin mit Herrn Löwenthal eher die konservative Seite vertrat. Und da ging es um Berichte aus beiden deutschen Staaten, die auf die Lebensverhältnisse schauen sollten und auch die politischen Konflikte erklären sollten. Und es war eine spannende Zeit als Journalist. Aber das war dann bei mir zu einer Erkenntnis gekommen, weil ich häufig das Zuschauertelefon machte und die Reaktionen der Zuschauer wahrnahm. Und ich merkte, dass es da so eine Art Sperre gibt gegen neue Erkenntnisse. Man nennt es kognitive Dissonanz in der Gehirnforschung. Aha. Da nimmt man sozusagen etwas nicht gerne wahr, was nicht ins eigene Weltbild passt. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich tatsächlich nach stärkerer Wirkungsmöglichkeit gesucht und bin dann zum fiktionalen Erzählen gekommen. Und zwar ganz bewusst, weil ich die Wirkungsmacht von Bildern und von erzählenden Formaten höher eingeschätzt habe. Und als junger Kerl will man gerne eine gewisse Wirkung erzielen. Und deswegen bin ich damals zur UFA gekommen.
Und diese Entscheidung haben Sie auch nie bereut?
Nie.
Diesen Weg gegangen zu sein?
Ich habe das nie bereut. Es gab tatsächlich damals meinen journalistischer Chef, Hans-Werner Schwarze, Chef von Kennzeichen D. Der hat mich verabschiedet und sagte, ein hoffnungsvoller junger Journalist geht jetzt zum Zirkus. So war die Gemengelage zwischen, das war das Ernste, die journalistische Arbeit und da war die Unterhaltung. Und die hat man nicht hoch geschätzt, fälschlicherweise, weil tatsächlich die Unterhaltung eine emotionale Wirkungsmacht hat, die das Leben der Menschen sehr stark mitbestimmt.
Bis 2017 Chef oder CEO der Film- und Fernsehgesellschaft UFA, dann der Break und nicht die Verabschiedung Wolf Bauer in den Ruhestand, sondern Sie machen weiter als freier Produzent?
Ja, nicht als freier Produzent, sondern wir haben verabredet, dass ich, nachdem ich die Gesamtverantwortung für die UFA abgebe, dass ich dann für die UFA weiterhin exklusiv als Produzent tätig bin. Das war mein Wunsch, das war übrigens auch der Grund, warum ich dann meine Nachfolge gesucht habe. Nico Hoffmann, der heute die UFA führt, ein guter Freund und langjähriger Wegbegleiter. Und wir arbeiten jetzt eben mit vertauschten Rollen wieder zusammen und es macht große Freude, jetzt wieder Programme selbst zu entwickeln und zu produzieren.
Wie und was produziert man unter den Bedingungen von Corona?
Ja, das hat natürlich unser Metier erheblich belastet, wie viele andere Industriezweige auch. Es war am Anfang völlig unklar, ob überhaupt weiter gedreht werden kann. Es hat dann sehr viel Mühe gegeben von allen Seiten, auch von der politischen, die richtigen Hygienebedingungen zu schaffen, die richtigen Quarantänevoraussetzungen, damit man weiter produzieren kann. Die UFA hat eigentlich fast alle Produktionen weiter realisiert unter diesen strengen Vorschriften und es ist eigentlich kein Unfall passiert.
Wie kriegt man das, wenn Sie die UFA jetzt nochmal explizit ansprechen, hin, so eine Riesenproduktion wie Charité, da eine neue Staffel zu produzieren?
Da gab es natürlich die Unsicherheit, wann wieder produziert werden kann. Aber wenn Sie dann in die Produktion gehen und diese Vorschriften beachten, alle befinden sich dann quasi in einer Quarantäne und können nur zum Drehort und nach Hause. Und wie gesagt, es war bis auf einen Fall bei einer täglichen Serie, war das bisher Corona-frei. Wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Ja. Es gibt Risiken für Produzenten, die darin bestehen, dass wenn es Corona-bedingte Produktionsausfälle gibt, dass dann der Produzent ein hohes Risiko trägt. Da sind jetzt die Fernsehsender mit ins Risiko gegangen. Und auch Bürgschaftsmodelle von staatlicher Seite helfen den Produzenten, dieses Risiko zu meistern.
Ansonsten gibt es vermutlich heftige Existenzängste von Schauspielern, von Synchronsprechern, von Drehbuchautoren, von Leuten, die frei auf diesem Produzentenmarkt unterwegs sind.
Das ist ein großes Drama und es ist ja noch nicht abzusehen, wann das zu Ende ist. Ja, die Solokünstler, die Solo-Selbstständigen aus nicht nur dem Film- und Fernsehproduktionsbereich, aus allen Bereichen. Da können Sie die Musik nehmen, da können Sie die Game-Industrie nehmen, die Veranstaltungsindustrie nehmen. Die sind alle natürlich in einer schrecklichen Situation. Da ist jeder Einzelne besorgt um seine Zukunft und es gilt wirklich weiterzumachen und möglichst vielen Arbeit zu schaffen. Und das ist das, was wir auch nach Kräften tun. Wobei natürlich bestimmte Projekte heute schwer zu realisieren sind. Nehmen wir mal Kinofilme. Ich habe 2 Kinofilme in Entwicklung. Die wissen nicht, wie das Kino in einem Jahr aussieht. Deswegen halten wir die Produktion auch noch zurück. Wie sich das entwickeln wird, wann die Kinosäle wieder voll besetzt sein dürfen, das ist alles ungewiss.
Wagen Sie eine Prognose, wie viele Kinos überleben werden?
Ich denke, Kino wird als Abspielort weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Das Gemeinschaftserlebnis, mit 800 anderen Menschen zusammen einen Film zu sehen und die Emotionen gemeinsam zu erleben, das ist nicht austauschbar. Und ich glaube, das wird also das Kino weiterhin als ein Ort der Kultur geben und als ein Ort des Erlebens. Aber ich denke, dass die vielen neuen Angebote, an die man sich inzwischen gewöhnt hat, eben mehr Serien auf den Streaming-Plattformen etc., die nehmen einfach ein Stück von dieser Konsumzeit weg. Und immer wenn Fragmentierung passiert in einem Markt, wenn das Überangebot sozusagen auftaucht und die Menschen sich eingeübt haben in bestimmte Nutzungsarten, dann wird ein Bereich wie Kino darunter leiden. Das ist dieser Kannibalisierungseffekt, dieses schreckliche Wort. Aber das werden wir erleben. Wir wissen nur nicht, ob es 10%, 20% oder 50% weniger Nutzung von Kino gibt.
Die altehrwürdige UFA. Die 1-Million-Dollar-Frage ist die, was heißt UFA? Wofür dieses Kürzel?
Universum Filmaktiengesellschaft.
Das wissen nicht viele, glaube ich.
Nein.
Universum?
Film?
Klar, Film? Klar.
Aktiengesellschaft.
Gründet
1917.
1917, da gab es noch den Ersten Weltkrieg. Und in Russland sind Lenin und die Bolschewisten an die Macht gekommen.
Das war eine Gründung der Deutschen Bank mit der deutschen Generalität. Ludendorff wollte ein Propagandainstrument haben. Die Franzosen und Engländer hatten die Nase vorn. Die hatten Film schon längst eingesetzt, um ihre Botschaften in die Hirne zu hämmern. Aber nach dem Ersten Weltkrieg haben die Kreativen übernommen, sehr schnell. Mhm. Erich Pommer, Fritz Lang, Lubitsch, Murnau. Und haben im Grunde das gemacht, was heute den Mythos UFA ausmacht.
Das waren diese kreativen 20er Jahre?
Ganz genau. Aha. Und es endete abrupt, 33, Machtübernahme der Nationalsozialisten. Innerhalb von 6 Wochen hatten sie sich die UFA untertan gemacht. Und wieder wurde die UFA missbraucht als Propagandainstrument. Viele Filme sind entstanden, die scheinbar so harmlos daherkamen, die aber am Ende immer eine politische Botschaft hatten.
Ja.
Und das muss man sich nochmal vor Augen führen, wie wirkungsmächtig offensichtlich Film ist. Was es mit den Menschen machen kann. Und das ist übrigens für mich eine ganz wichtige Frage gewesen. Wenn man Film und auch Fernsehen heute so missbrauchen kann, dann muss man sozusagen mit einer klaren Haltung als Macher dem begegnen und sagen, wir drehen das ins Positive und versuchen, die Welt zu verbessern.
Mit welchem Film damals haben die Nazis besonders viel erreicht?
Ah, das war jedes Jahr, waren das 30, 40 Filme. Ich fand immer am wirkungsmächtigsten die harmlosen Unterhaltungsfilme, die so eine Botschaft am Ende hatten, das persönliche Glück muss zurückstehen hinter dem Volkswohl.
Ja, Feuerzangenbowle.
Das war dann noch basierend auf einem berühmten Roman von Kästner, also insofern war das vielleicht eine Ausnahme. Aber tatsächlich war das dann auch zu Ende. Die Alliierten haben nach dem Zweiten Weltkrieg die UFA zerschlagen. Mhm. Und deswegen hat die heutige UFA mit der historischen gar nichts mehr zu tun. Es gab dann eine Neugründung in den 50er Jahren und Bertelsmann hat die UFA 1964 übernommen. Und dann war das Unternehmen ganz klein. Ja, das war in der Größe von vielleicht 3-4 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Aha. Und erst ab den 90er Jahren gab es ein fulminantes Wachstum durch das Hinzukommen der privaten Fernsehsender. Aha. Und wir konnten damit das Geschäft der UFA um das 25-fache vergrößern. Das
hat war eine große Zeit. Um nochmal auf diese graue Zeit zu kommen, die UFA diese 12 Jahre Nationalsozialismus aufgearbeitet, intern
sehr auch? Intensiv.
Ja?
Wir haben jetzt auch zum 100-jährigen Jubiläum nochmal ein großes Symposium veranstaltet, zusammen mit der Kinemathek in Berlin. Haben dort die wichtigsten Filmhistoriker eingeladen, aus aller Welt übrigens. Und wir haben nochmal sehr genau analysiert, welche Wirkungsmacht damals mit dem Medium Film verursacht werden konnte und was es mit den Menschen gemacht hat.
Ja.
Und das war sozusagen auch nochmal ein Lehrstück dafür, wie man heute mit Medien umgehen muss. Wir haben heute das Thema in den Online-Medien, in den sozialen Plattformen, wo wir wieder sehen, dass Extreme sich ausprägen können und in der Gestaltung von öffentlicher Meinung eine wichtige Rolle spielen. Also dieses Bewusstmachen war uns ganz wichtig zum 100. Jubiläum, weil die UFA eben diese dunkle Phase in ihrer Geschichte hat.
Ist es denn gelungen, die UFA dann sich nicht mehr, wie soll man es formulieren, politisch instrumentalisieren zu lassen?
Also in den 50er Jahren gab es dann überwiegend Unterhaltungsfilme, die dann auch von dem Oberhausener Manifest sozusagen deklariert wurden als Opas Kino. Und dann gab es eine Erneuerung. Heute ist die UFA weniger Kinofilmproduzent. Wir machen vielleicht pro Jahr 2-3 Kinofilme. Aber überwiegend kreieren und produzieren wir Fernsehprogramme, die man täglich sehen kann. Sind über 2000 Stunden Programm im Jahr. Und kein Zuschauer wird sagen können, er hätte nicht schon ein UFA-Programm gesehen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Creative Leadership, das ist der Titel des Buchs, in dem Wolf Bauer, unser heutiger SWR1-Leutegast, seine vielen Jahre und Jahrzehnte als Chef der UFA Revue passieren lässt. Wenn wir mit den positiven Dingen anfangen, Wolf Bauer, gibt es einen Film oder eine Produktion oder eine Serie, von der Sie sagen, da bin ich bis heute stolz drauf?
Also sicherlich war das im Kinofilmbereich die Verfilmung von dem Bestseller von Noah Gordon, Medicus, der zum europäischen Blockbuster geworden ist, jetzt ungefähr 6 Jahre her. Bei anderen Programmen würde ich mir schwer tun zu sagen, welches mein Lieblingsprogramm ist. Sicherlich hat das Wachstum der UFA besonders beschleunigt, dass wir die täglichen Serien in Deutschland eingeführt haben.
Ja.
Also 91, nämlich Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
RTL.
Und danach zum größten Soap-Produzenten Europas wurden. Wir hatten bis zu 10 tägliche Serien.
Ja.
Das ist eine große Skalierung von unserem Geschäft, weil wir sonst ja oft Einzelstücke machen, einzelne TV-Movies oder einzelne Fernsehspiele. Und das hat der UFA so viel Umsatzwachstum beschert, dass wir daraus die Kraft ziehen konnten, dann auch ganz ambitionierte Werke zu machen, wie die von Nico Hoffmann produzierten historischen Programme wie die Luftbrücke oder die Flucht oder wie Unsere Mütter, Unsere Väter. Und so konnte man mit diesem Anschub in der Finanzierung konnte man das Unternehmen zum größten Unternehmen Deutschlands gestalten. Das war ja ein Weg von 1990 bis ungefähr 2015. Das ist heute in der Vielfalt so, wie ich es mir gewünscht habe. Wir machen von Unterhaltungsformaten Deutschland sucht den Superstar bis hin zu den großen Mehrteilern wie Charité oder Kudamm. Alles, was das Programmangebot nur so möglich
macht. Das bedeutet, diese Mischfinanzierung sieht letztlich so aus, mit Formaten wie Deutschland sucht den Superstar oder Rosamunde Pilcher finanzieren Sie die künstlerisch ambitionierteren Projekte?
Also das wäre ein Schluss, den man ziehen könnte. Es ist aber nicht so. Ich bin als Unternehmer auch immer daran interessiert gewesen, dass auch die ambitionierten Projekte am Ende Ertrag erwirtschaften. Das haben wir auch erreicht. Ich hatte da immer zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite war ich der Kreative sozusagen, der die schönsten Programme mitgestalten und ermöglichen wollte. Auf der anderen Seite war ich als Chef der UFA verantwortlich für die Gewinnerzielung und für all die wirtschaftlichen Faktoren, die ein Unternehmen dann zu einem gesunden und zukunftsorientierten Unternehmen machen.
Hatten Sie gleichwohl eine innere Schmerzgrenze, dass Sie im Sinne der Gewinnmaximierung nicht alles produziert haben?
Ja. Absolut. Tatsächlich habe ich ja bei der UFA von Anfang an mein eigenes Credo versucht einzuführen. Also eine höhere Idee von dem, was wir tun. Und das war eigentlich immer, dass wir mit der Wirkungsmacht unserer Erzählung so umgehen, dass wir die Welt zu einer besseren Welt machen. Ich will das mal so prosaisch sagen. Und deswegen gab es natürlich bei jedem einzelnen Programm immer die Bemühung, dass was wir erzählen und wie wir es erzählen soll, die Zuschauer inspirieren, soll sie ermächtigen, sozusagen mit ihrem Leben zurechtzukommen, soll sie auch ein bisschen vielleicht glücklicher oder froher oder selbstbestimmter machen. All diese Überlegungen sind sozusagen wie so eine Art philosophischer Überbau in der Unternehmenskultur verankert. Und das heißt auch, dass wir bestimmte Dinge nicht machen. Und es gab auch Projekte, die wir gemacht haben und gedacht haben, nein, das passt nicht zu unserer Philosophie, die machen wir nicht weiter.
Was die Serien angeht, wir haben ansatzweise drüber gesprochen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, verbotene Liebe, Deutschland sucht den Superstar. Alles Sendungen, wo jemand wie Harald Schmidt möglicherweise sagen würde, Unterschichtenfernsehen.
Ja, und ich würde sagen, das ist zynisch und menschenverachtend, Zuschauer so abzuqualifizieren. Ich glaube, das hat sein Satiriker-Hirn erfunden. Bei uns gibt es nicht einen einzigen in der gesamten UFA-Mannschaft, der morgens aufsteht und sagt, heute mache ich irgendeinen Scheiß für irgendwelches Publikum, sondern jeder möchte gerne das beste Programm anbieten, das wir machen können. Die
okay,
besten
aber
Figuren erfinden, ja. Die besten Erzähllinien definieren, um das Publikum zu gewinnen für unsere Erzählungen und für unsere Angebote.
Aber verzeihen Sie, Herr Bauer, wenn Sie Schmidt Zynismus und Menschenverachtung unterstellen, wobei, nochmal, also ich habe sozusagen die Verbindung gemacht zwischen den Formaten und dem Namen Harald Schmidt. Er hat es nicht explizit auf diese Sendungen bezogen. Ist es dann, was Deutschland sucht, den Superstar, nicht andersrum so, dass diese Serie letztlich zynisch und menschenverachtend ist, indem man Leute vorführt, junge Leute vorführt?
Also da halte ich dagegen. Das ist ja übrigens kein deutsches Format, keine deutsche Show-Erfindung, sondern die kommt aus England. Da hat sie unsere Muttergesellschaft Fremantle mit kreiert, zusammen mit Simon Fuller. Und in, glaube ich, über 140 Ländern der Welt gibt es dieses Format. Nun könnte man sagen, in Deutschland gibt es die Besonderheit Dieter Bohlen, der die Menschen tatsächlich hart rannimmt, der aber tatsächlich auf unterschiedliche Weise gesehen wird. Wir haben das untersuchen lassen und wir haben festgestellt, dass es Zuschauer gibt, die überwiegend sagen, wir wissen genau, dass er hier überdreht, dass er hier zu scharf oder zu sehr in einer strengen, abwertenden Haltung sich befindet. Es gibt wenige, die sagen, es finden wir ganz toll, wie er die eine oder andere Kandidatin oder Kandidaten behandelt hat. Also ich glaube, dass eher die Geschichte andersrum läuft. Deutschland sucht den Superstar ist das, was man from zero to hero nennen könnte. Also da kommt jemand auf eine Bühne, zeigt sein Talent und hat die Möglichkeit zu beweisen, dass er was drauf hat. Und das geht über die Bewertung der Jury natürlich. Und da kann man sagen, ist der eine oder andere Satz despektierlich oder zu streng. Da habe ich häufig meine Streitereien mit ihm gehabt. Und wir haben ihn ehrlich gesagt auch milder gemacht. Ja, wenn Sie die Vergleiche mal ziehen von Deutschland sucht den Superstar heute versus vor 4, 5 Jahren, da sehen Sie einen deutlichen Unterschied. Das haben wir anders hingekriegt.
Also ich muss gestehen, ich bin kein regelmäßiger Zuschauer von Deutschland sucht den Superstar. Wenn ich die paar Mal, wo ich reingeguckt habe, zusammenfasse, dann stelle ich fest, wenig Talent, aber viel Talentlosigkeit, erstens. Und zweitens, eine Attitüde, Leute dann doch, wie sind wir wieder bei Dieter Bohlen, so runter und so rund zu machen, die ich persönlich nicht gut finde.
Also mit einigen Äußerungen bin ich sicherlich auch nicht einverstanden gewesen. Aber als Produzenten haben wir das geformt. Und schauen Sie nochmal rein, Sie werden sehen, das hat sich deutlich verändert. Aber unterschätzen Sie nicht die Magie eines Programms, das inzwischen seit 15 Jahren mit Erfolg im Fernsehen angeboten wird. Die Menschen schauen gerne zu, wenn sich Leute präsentieren, auch wenn sich welche präsentieren, die möglicherweise zu wenig Talent haben. Das ist Show, das ist Entertainment. Und ich glaube nicht, dass das jemals so zynisch ist, wie Harald Schmidt werden kann.
Wir haben jetzt einige Mails von SWR1-Hörern bekommen, die feststellen, nicht Harald Schmidt ist für sie zynisch und menschenverachtend, sondern das Format, über das er sich möglicherweise so äußern würde, Deutschland sucht den Superstar. So ist es halt, Herr Bauer.
Das mag sein. Ich will auch keinem seine Einschätzung oder seine Meinung nehmen. Nur wir haben eine klare Haltung dazu als Programmmacher. Und wir haben tatsächlich ja die Resonanz jedes Mal, wenn wir eine Ausstrahlung haben. Und es gibt immer noch seit 15 Jahren viele Zuschauer, die das Programm schätzen und die die Geschichten der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten gerne mitverfolgen, die am Ende zum Sieger gekürt werden oder auch nicht.
Wolf Bauer, gilt eigentlich dieser alte Satz des früheren RTL-Chefs Helmut Thoma noch, wonach man im seichten Wasser nicht ertrinken kann?
Also den Satz halte ich für legendär. Der war damals pointiert und komisch. Der Helmut Thoma hat auch einen anderen Satz gesagt. Der hieß, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Beides gehört in die Anfangsphase der Erfindung des werbefinanzierten Fernsehens und ist insofern Geschichte.
Ist beides auch zynisch und menschenverachtend? Fragezeichen.
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Ist beides, also was Thoma gesagt hat, auch zynisch und menschenverachtend als
Frage? Sehe ich so. Mein Menschenbild sieht nicht so aus. Ja. Wir machen ein Programm für alle unterschiedlichen Zuschauergruppierungen, die es gibt, an unterschiedlichen Sendeplätzen. Und wir machen es mit Bedacht und wir machen es mit dem Bemühen um größtmögliche Qualität. Ich kenne nicht einen einzigen, das habe ich vorher schon gesagt, bei uns im Team, der sagt, ich mache das einfach mal so, das wird sich schon versenden. Da halte ich gar nichts davon, weil ich glaube, dass man die Wirkungsmacht der Programme, die man gestaltet, kennen muss und dass man mit Bedacht damit umgehen muss.
Was macht es mit Menschen, die jeden Tag nachmittags auf dem Sofa sitzen und Privatfernsehen gucken?
Naja, Sie können sich die Frage erweitert vorstellen. Wir sind ja heute in der digitalen Welt. Was macht es mit Menschen, wenn sie Stunden am Tag in den sozialen Plattformen verbringen und dort nach anders denkenden Menschen nicht suchen, sondern nach denen, die gleich wie sie selbst denken? Da hatten wir vorher schon mal drüber gesprochen. Man sucht im Grunde immer die Blase, wo man sich aufgehoben fühlt, wo das eigene Werte- oder Weltbild sozusagen konform geht mit den anderen. Das macht mir viel mehr Angst als diejenigen, die vor klassischen Fernsehprogrammen sitzen.
Sie haben vorhin, wir haben uns ja weiter unterhalten, als die Musik lief, Sie haben einen Begriff da gebracht, über den man nachdenken sollte, finde ich, Kränkung. Glauben Sie, dass wir auch ein Fernsehpublikum haben, das doch in häufigem Maße inzwischen gekränkt ist, persönlich gekränkt ist?
Ich würde das gern erweitern, würde ich auf Mediennutzung insgesamt, nicht nur auf Fernsehen. Das wäre sozusagen eine Haltung, die wir vor 20 Jahren hätten einnehmen können. Heute ist die Mediennutzung ganz anders. Ja, es gibt zwar immer noch im Schnitt ungefähr eine Fernsehnutzung von 4 Stunden pro Tag. Das sind aber überwiegend die Älteren. Sie wissen, dass die Fernsehsender heute einen Zuschauerschnitt von 50 plus, 60 plus haben. Viele sind in den sozialen Medien unterwegs und dort macht mir sozusagen das Gekränktsein noch viel mehr Sorge, weil man natürlich dort diejenigen sucht, die in dieser Kränkung irgendetwas tun wollen, handeln wollen. Und das sehen wir heute überall in der Welt, dass wir offensichtlich in Gesellschaften leben, die Kränkungen zulassen, die Kränkungen fördern. Das hat viel zu tun mit gesellschaftlich-kulturellen, aber auch mit ökonomischen Verhältnissen. Und vielleicht ist jetzt die Corona-Pandemie für uns ein Anlass zu sehen, dass die Welt nicht so bewirtschaftet wird, nicht so nachhaltig und vorausschauend, wie wir es gerne hätten. Und die Kränkungen von vielen Menschen, die würde ich sehr ernst nehmen, weil mit dem Thema müssen wir umgehen.
Kann man am Beispiel der ARD-Sky-Serie Charité die Rechnung aufmachen, dass je teurer eine Produktion, desto besser dann auch die Qualität?
Das ist eine seltsame Rechenart. Ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt.
Warum nicht?
Weil sie am Ende so viel Geld auf ein Projekt werfen können, wie sie wollen, wenn die Figuren nicht gut charakterisiert sind, wenn die Erzähllinien der Erzählung nicht stimmen, wenn die Menschen davon nicht gefesselt sind, dann nützt ihnen das Geld gar nichts. Also am Ende geht es wirklich um exzellente dramaturgische Autorenarbeit, die am Ende die Zuschauer dazu verführt, sich ein Programm anzuschauen. Und wenn es dann um einen zweiten Teil und einen dritten Teil geht, werden sie sich tatsächlich der Magie nicht entziehen und werden dann auch wiederkommen.
All das, was Sie gerade geschildert haben, trifft zu 100% auf die Charité zu?
Also das ist ein exzellent erzähltes und ein exzellent produziertes Programm. Es gibt so viel mehr Programme, die höhere Budgets haben. Also wenn Sie sich Budgets anschauen, im internationalen Vergleich liegen wir mit diesem Programm eher am unteren Ende. Also nochmal meine These, hohes Budget sichert Ihnen nicht Qualität und auch nicht Akzeptanz beim Publikum. Sie müssen schon Ihre Arbeit gut machen, müssen die richtigen Autoren, die richtigen Regisseure, die richtigen Produzenten zusammentun, bei denen sozusagen dieser, wir nennen es immer Glühfaktor, die einfach das Beste an Erzählung kreieren wollen, was möglich ist. Und meistens kommt das, wenn diese brennende Energie die Menschen untereinander verbindet, die Talente untereinander verbindet, dann kann es zum Erfolg kommen. Und als Chef der UFA war das meine Aufgabenstellung, die Plattform zu bauen mit einer Unternehmenskultur, mit der Unternehmensaufstellung, dass möglichst viele von diesen guten Talenten bei uns sich wohlgefühlt haben und an solchen Projekten gearbeitet haben. Da geht es ja nicht nur um Charité, da geht es genauso um vergleichbar Kudamm, ist ja auch eine sehr erfolgreiche Reihe. Es geht um die Deutschland-Serie, es geht um Unsere Mütter, Unsere Väter, es geht um viele Projekte, die wir in diesem Hochqualitätssegment kreiert und produziert haben, die am Ende großes Publikum gefunden haben. Da sind übrigens auch die Menschen dabei, die sich sonst gute Zeiten, schlechte Zeiten anschauen.
Kann man das erweitern auf ein Projekt, wie sie Ferdinand von Schirach ja auch immer wieder ins Fernsehen bringt, wenn man ein richtiges Thema entsprechend gut aufbereitet, dass, auch wenn es anspruchsvoll ist, es in jedem Fall sein Publikum findet?
Sie können natürlich durch diese besondere Form des Interaktionsfernsehens, am Ende haben die Zuschauer ja die Möglichkeit, durch Anruf ihre Haltung und ihre Meinung dazu abzugeben und zu einer Abstimmung beizutragen. Das ist sicherlich ein wir nennen es immer Must-See-Projekt, ein Highlight. Ich finde das Konzept sehr gut. Nicht alle Beiträge dort sind gleich gelungen, aber insgesamt finde ich das einen tollen Versuch, die Zuschauer teilhaben zu lassen. Davon würde ich mir sehr viel mehr wünschen. Interaktivität ist etwas, was wir in der Zukunft in der digitalen Welt viel mehr sehen werden als jetzt oder in der Vergangenheit.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Wolf Bauer, der über seine vielen und langen Jahre bei der UFA das Buch rausgebracht hat, Creative Leadership. Herr Bauer, war es schwer, dieses Ding dann im Rückblick nochmal alles zu Papier zu bringen oder ist es Ihnen eher leicht gefallen?
Das ist relativ leicht gefallen. Also ich habe zunächst mal überlegt, ob ich das überhaupt mache. So eine Art Selbstreflexion über das, was ich fast 30 Jahre bei der UFA gemacht habe. Ich habe dann einen sehr renommierten Medienjournalisten gefunden, Thorsten Zarges, der mit mir das Buch zusammen geschrieben hat, der die UFA gut kennt und der bei uns schon häufig in Strategieseminaren geholfen hat zu moderieren. Und am Ende war es tatsächlich ein guter Rückblick, ein guter Ritt durch diese Zeit, vor allem natürlich auf die Frage, was die Zukunft bringt. Ja, was ich beschreibe, ist sozusagen die Erfahrung aus 3 Dekaden, wo sich das Mediengeschäft schon mal dramatisch gewandelt hat durch das Hinzukommen der werbefinanzierten Fernsehsender. Das war ein unglaublicher Aufbruch. Und jetzt sind wir in der digitalen Transformation, sind mittendrin sozusagen. Wir werden sehen, wie sich die Medienlandschaft darüber verändern wird in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Und meine Perspektive ist sozusagen im Buch schon angelegt, weil mir natürlich wichtig war, die UFA auf diese digitale Veränderung vorzubereiten, sodass ich heute sagen kann, die UFA ist als Firma für die Zukunft gut vorbereitet und wir produzieren Programme für alle neuen Player im Spiel, die großen Streaming-Plattformen, die Pay-TV-Sender, genauso wie für die klassischen Fernsehsender.
Was die neuen Player angeht, es gibt Leute, die prognostizieren, dass das lineare Fernsehen tot ist. Ist das auch Ihre Position?
Überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir das lineare Fernsehen noch sehr lange sehen werden. Beobachten Sie doch bitte die Streaming-Plattformen, wo einige anfangen, eine Episode sozusagen jeweils einzeln anzubieten. Aha. Und zu sagen, die nächste Episode kriegen Sie erst in der nächsten Woche. Sie wissen vielleicht auch, dass Apple Plus ins Spiel kommt und Apple Plus genauso wie Netflix überlegen, sozusagen klassische lineare Fernsehsender aufzumachen. Das heißt, die Streaming-Anbieter werden zu linearen Anbietern in der Zukunft, so wie die heutigen linearen Fernsehanbieter ARD, ZDF, Pro7Sat.1 und RTL über ihre Mediatheken zu Streaming-Anbietern werden. Mhm. Jetzt können wir lange darüber diskutieren, ob das möglicherweise unterschiedliche Nutzungsarten geben wird, was die Altersgruppen der Zuschauer angeht. Da ist meine Prognose, die sozusagen das klassische lineare Fernsehen geübt haben über die letzten Jahre oder Jahrzehnte, bleiben weiterhin ihren Programmmarken treu und werden weiterhin das Programm linear nutzen, weil sie übrigens auch die Strukturierung des Tages ganz angenehm finden und dann immer noch gut finden, dass um 8 Uhr die Tagesschau die neuesten Nachrichten bringt. Da wird es eine jüngere Zielgruppe geben, die sind eigentlich nicht mehr sozialisiert mit linearem Angebot, sondern die kennen überwiegend die Angebote von den Streaming-Plattformen, wo sie Binge-Watching gemacht haben. Jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich bis zum Exzess. Also wir werden sehen, dass sich das ausdifferenziert. Insgesamt wird es aber wahrscheinlich so sein, dass wir ein Überangebot bekommen und gar nicht mehr wissen, was wir auswählen können. Ich kenne Paare, die brauchen eine halbe Stunde am Abend, um sich zu streiten, welches Programm am Abend gesehen wird. Und dann gehen sie ins Lineare und zappen da einmal durch. Okay. Also wir werden alle Varianten sehen und ich finde das besonders spannend, weil viel mehr Wettbewerb natürlich auch die Kreativität nochmal anheizt. Und wir werden ganz neue Erzählformen finden, interaktive Formen, wie wir sie gerade eben angesprochen haben. Und wir werden am Ende eine viel reichere, auch in ihren Facetten viel vielgestaltigere Fernsehlandschaft vor uns finden.
Also, jetzt haben wir ein kreatives Zukunftsbild entworfen, wobei eins bleibt, der Tag wird auch in Zukunft nur 24 Stunden haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Wolf Bauer.
Eins gehört.